Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Es ist irgendwie eine merkwürdige Situation. Die Fans kehren langsam, aber sicher zurück in die Stadien der Fußball-Bundesliga. Aber von Normalität ist die Liga weit entfernt. Im Gegenteil, die Meldungen über Infektionen in der Liga häufen sich wieder. Und gerade beim Branchenführer Bayern München ist das Thema Corona sehr präsent. Einige Spieler sind offensichtlich noch immer nicht geimpft. Einer davon definitiv nicht, Joshua Kimmich, wie er gestern erklärte. Das sind unsere Themen. Die Bayern und Corona. Julian Nagelsmann infizierte sich trotz doppelter Impfung, coacht aber erfolgreich von zu Hause. Sportlich sind die Bayern top. Beim Thema Corona allerdings gibt es Fragezeichen. Launischer BVB, das hat auch Marco Rose bisher nicht ändern können. Nach der heftigen Pleite in Amsterdam zeigten die Brussen in Bielefeld aber immerhin eine gute Reaktion. Und Leipziger allerlei, das schmeckt eigentlich und ist gesund. Aber Chefkoch Jesse Marsch muss noch die Mischung der Zutaten verfeinern. Gestern reichte es wenigstens zu einem Sieg gegen den Tabellenletzten Fürth. Der VfL Wolfsburg, auch Champions League-Teilnehmer, steuert allerdings relativ unaufhaltsam in eine Trainerdiskussion. 8 sieglose Pflichtspiele bedeuten, dass Marc von Bommel, der Trainer, keine wirklich guten Argumente hat. All das wird uns beschäftigen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus, gestern noch beim Topspiel in Berlin, glaubt, dass die Bayern wieder mal nicht aufzuhalten sind. Herzlich willkommen, Lothar.
Hallo.
Herzlich willkommen an Tom Bartels, langjähriger ARD-Kommentator. Götze, mach ihn, er macht ihn, ist Fußball- und Fernsehgeschichte. Und Heribert Bruchhagen, Sky-Experte, lange Jahre als Manager erfolgreich in der Fußball-Bundesliga, unter anderem bei Eintracht Frankfurt, glaubt, dass die Corona-Pandemie mit all ihren Fragen die Manager vor ganz besondere Aufgaben stellt. Wie meinen Sie das, Heribert?
Ja, ich denke mal, dass jetzt sicherlich der Schwerpunkt in dieser Phase nicht unbedingt auf der Einschätzung des sportlichen Vermögens einzelner Spieler liegt, sondern dass man jetzt nicht nur die wirtschaftliche Situation beachten muss, zunehmend durch rückgängige Fernseheinnahmen und andere Einnahmen, aber auch im psychologisch-pädagogischen Bereich gerade Gespräche führen muss mit Spielern im Zusammenhang mit Corona. Und da stellt sich die Frage, inwieweit der einzelne Manager, dessen Qualitäten in der Vergangenheit ja in erster Linie doch im fußballspezifischen Bereich lagen, inwieweit er mit dieser Situation fertig wird. Ich habe keine Skepsis und bin auch davon überzeugt, dass es gelingen wird. Aber der Schwerpunkt der Arbeit in den nächsten 3 Monaten wird nicht unbedingt nur allein im sportspezifischen Bereich sein, fußballspezifischen Bereich sein.
Wir werden das Thema Impfung gleich besprechen. Einmal sportlich, Lothar Matthäus, treten die Bayern gerade den Beweis an, dass man sie wirklich, so wie man früher sagte, am Telefon trainieren kann?
Ja, weil die Mannschaft ist ja zusammengewachsen, hat Spielerpersönlichkeiten drin. Ich glaube wirklich, dass man nicht unbedingt jetzt einen Trainer braucht, weil die Mannschaft funktioniert. Haben Führungsspieler, haben Hierarchien, klare Hierarchien, haben diese Gier eben auch die Spiele nicht nur 1 oder 2 zu 0 gewinnen, sondern legen nach, gehen bis zum Schluss Vollgas. Das war in Lissabon so, das war auch gestern der Fall gegen Hoffenheim. Und von dieser Seite glaube ich schon, dass Bayern nicht in jedem Spiel, aber schon in den meisten Spielen auch ohne Trainer diese Siege einfangen kann. Aber der Trainer gehört dazu und er wäre ja auch gern dabei. Aber es klappt eben, wenn es läuft, dann klappt es. Wenn es nicht laufen würde, dann ist natürlich der Trainer umso wichtiger. Aber wie bei Bayern...
Läuft es wirklich von allein
fast. Es läuft von allein, ja. Und die Kommunikation ist da. Man kennt die Situation als Spieler. Da ist jetzt nicht ein Trainer irgendwo in der Karibik im Urlaub, sondern er muss eben zu Hause bleiben aufgrund der Coronas. Und von dieser Seite her glaube ich schon, dass Bayern auch ohne Julian Nagelsmann diese Spiele, weil die Zusammenarbeit auch im Trainerstab gut klappt, eigentlich auch Meister wird, solange Julian jetzt nicht dabei sein darf.
Die sportliche Seite werden wir beleuchten, sprechen aber zunächst über das, Tom, was wir gestern auch im Stadion als großes Thema hatten. Die Bild hatte darüber berichtet, dass Joshua Kimmich nicht geimpft sei und er hat das gestern tatsächlich bei uns im Interview bestätigt. Ganz simpel gefragt, warst du überrascht?
Sehr überrascht. Es war ja klar oder es war bekannt, dass einige Bayern-Spieler nicht geimpft sind. Dass es jetzt Joshua Kimmich ist, hätte ich persönlich nicht gedacht. Ich habe das Interview gestern natürlich aufmerksam verfolgt. Wir haben ja auch Teile verwendet dann bei uns.
Gut so.
Ja, wir werden, es gibt, glaube ich, eine Menge zu besprechen. Ja. Es sind einige Fragen, die dadurch aufgekommen sind.
Ja, so ist es, Vinko Bicanic. Es ist im Moment eine komplizierte Situation für den FC Bayern.
Wieder 4 Tore gestern für die Bayern. Der nächste imponierende Sieg, sportliches aber, trat jetzt in den Hintergrund.
Die Bild hat gemeldet, dass sie noch ungeimpft seien. Ist das zutreffend?
Ja, bestimmt.
Warum?
Ja, weil ich einfach für mich persönlich noch ein paar Bedenken habe, gerade was fehlende Langzeitstudien angeht.
Kimmich ist einer von angeblich 5 Bayern-Spielern, die sich bislang gegen eine Covid-Impfung entschieden haben. Der Verein empfiehlt die Impfung.
In Deutschland haben wir eben keine Impfpflicht, sondern jeder Angestellte des FC Bayern, genauso wie jeder Angestellte jedes anderen Unternehmens, kann das selber entscheiden.
Nicht auf Anhieb für jeden verständlich. Mit Leon Goretzka gründete Kimmich die Spendenaktion We Kick Corona im vergangenen Jahr. Verträgt sich Kimmichs aktuelle Haltung mit dem, was auf der Website der Aktion zu lesen steht?
Weil Gesundheit über allem steht, ist jetzt Solidarität notwendig im Großen und auch im Kleinen. Warum leben Sie das nicht in diesem speziellen Punkt?
Das heißt ja nicht, dass ich das nicht lebe. Ich lebe ja trotzdem, dass ich mich an gewisse Maßnahmen halte, an die Hygienemaßnahmen. Ich werde alle 2-3 Tage getestet. Und bei Wiki Corona ging es ja darum, karitative Einrichtungen und gemeinnützige Zwecke zu unterstützen, die eben Personen unterstützen, die durch Corona in Not geraten sind.
Die sportliche Leistung offensichtlich unberührt durch das Thema, das aber eines ist, nicht erst seit der Erkrankung des Trainers. Seine Meinung?
Wenn man eben nicht geimpft ist, wie dann Verläufe sind, das kann man in den Kliniken gerne erfragen. Deswegen plädiere ich dafür und bin nach wie vor der Meinung, dass es gut ist. Aber werde niemals irgendeinen Menschen, der bei gesundem Menschenverstand ist, dazu zwingen.
Es ist ein schmaler Grat, es ist auch eine ethische, eine moralische Diskussion. Ich bin eben Freund. Und hoffe, dass da die Spieler, die jetzt noch nicht geimpft sind, sich da vielleicht einfach das anders überlegen oder sich da ein Herz fassen. Aber wenn sie das nicht machen, dann ist das, wie gesagt, auf menschlicher Ebene auch absolut nachvollziehbar.
Das letzte Wort für den Moment soll Joshua Kimmich gehören, der die Argumente anderer respektiert und Respekt für seine Haltung möchte.
Trotzdem ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwie ein Corona-Leugner oder Impfgegner bin. Das finde ich immer so ein bisschen schade, wenn es um die Debatte geht. Es gibt nur noch geimpft oder nicht geimpft. Aber ich glaube, es gibt auch ein paar andere Menschen zu Hause, die einfach ein paar Bedenken haben, was auch immer die für Gründe haben. Und ich finde, auch das sollte man respektieren. Vor allem, solange man sich an die Maßnahmen hält.
Sportlich läuft es für die Bayern beeindruckend gut. Aber genauso beeindruckend ist, wie unbeeindruckt sie offenbar mit gegensätzlichen Meinungen umzugehen wissen.
Ja, und das wollen wir versuchen natürlich auch hier in unserer Runde zu beherzigen. Dieses Thema ist emotional, das ist überhaupt gar keine Frage. Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Meinungen, aber ich glaube, in einem freien Land sollte man die aushalten und einfach auch miteinander austragen. Lothar, wie empfinden Sie, wenn Sie auch sehen, was Kimmich jetzt selber gesagt hat? Wie stehen Sie dazu?
Ja, es ist schwierig, das zu beurteilen von außen her. Ich weiß nicht, was Kimmich denkt, was in seinem Kopf vorgeht, wovor er Angst hat. Ja, das wichtig sind, dass Gespräche, offene, ehrliche Gespräche geführt werden und nicht mit dem Finger auf den anderen gedeutet wird, von der einen Seite zur anderen hin. Und ich glaube, nur so kannst du diese Sachen vernünftig klären. Ja, natürlich wäre schön, wenn sich jeder impfen lassen würde. Das ist klar. Da fühlt man sich dann vielleicht auch wohler. Mhm. Ich bin nicht in der Kabine dabei. Ich habe in meinem Umfeld eigentlich, so viel ich weiß, eigentlich nur geimpfte Freunde, Bekannte oder Businesspartner. Und von dieser Seite her muss ich Josias Antwort akzeptieren. Aber natürlich kann ich mir vorstellen, dass beim FC Bayern schon die Gespräche geführt werden. Und nicht nur vom Management, sondern vor allem von der medizinischen Seite, wo ja Josias die ganze Zeit im Austausch ist. Und vielleicht macht es dann irgendwo Klick oder endet er seine Meinung, um dann eben sich auch impfen zu lassen. Aber wir reden hier von Joshua Kimmich. In der Bundesliga beim VfB Stuttgart, was wir gehört haben, sollen plus minus 40% der Spieler nicht geimpft sein. Also es ist wieder Bayern München und dann ist der Ballon ganz groß. Aber wir wissen schon seit Wochen und Monaten, dass in der Bundesliga ca. 25% der Spieler Minimum nicht geimpft sind. Und jetzt, wo es bei Bayern München losgeht, machen wir wieder dieses große Fass auf, was da auch richtig ist. Wir müssen drüber reden. Aber warum jetzt? Weil bei Bayern München mit Nagelsmann was passiert ist, mit Kimmich jemand gefunden ist, der jetzt zugegeben hat, korrekt, ehrlich, er hat Corona-Regel für sich, aber er lässt sich nicht impfen, weil er einfach noch nicht den Glauben daran gefunden hat.
Gut, dass das Thema aufkommt, Lothar, ist natürlich insofern klar, da ja viele Vereine unter diesen 2G-Voraussetzungen spielen. Das heißt, Zuschauer oder Fans sollen geimpft oder genesen sein. Und wenn dann natürlich klar wird, dass Galionsfiguren wie Joshua Kimmich nicht geimpft sind, dann ist das natürlich klar, dass darüber gesprochen wird. Das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Wie jetzt damit umgehen, das ist die große Frage. Ich habe großen Respekt vor Joshua Kimmich, dass er sich da hinstellt, dass er das sagt. Und die Frage ist, die uns alle bewegt, warum will er sich nicht impfen lassen? Also vor was hat er Angst? Er hat gesagt, es gibt keine Langzeitstudien. Ich glaube, wir sind alle geimpft, weil wir wissen, dass schwere Verläufe zu verhindern sind. Und zwar mit dem Faktor 4 oder 5 mal geringer. Das könnte ihn ja auch überzeugen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, jetzt, dass man ihn nicht verdammt, sondern dass man mit ihm ins Gespräch kommt, im Gespräch bleibt und versucht, Überzeugungsarbeit zu leisten. Ich glaube, darum muss es gehen. Und das ist, glaube ich, für die ganze Gesellschaft entscheidend in dieser Phase. Jetzt nicht sich anzubrüllen, sondern versuchen, Verständnis auch für eine Position, die vielleicht nicht die eigene ist, zu haben.
Ja, ich möchte auch mal das Augenmerk darauf lenken, was Nagelsmann gesagt hat. Man möge doch bitte in die Krankenhäuser schauen und man möge diese schwierigen Corona-Fälle sich vor Augen halten. Dann käme man sicherlich zu einer anderen Auffassung als Joshua Kimmich. Und ansonsten unterstütze ich das, was Lothar und auch Tom sagen. Verhärtete Fronten helfen keinem in der Diskussion. Und wenn man Kimmich jetzt in eine verhärtete Position treibt, indem man ihn ständig oder ihn ständig zum Synonym für Nichtimpfung macht, dann
das hängt halt auch damit zusammen, dass er sich engagiert hat, sehr löblich bei We Kick Corona und dann stellt man natürlich einen Zusammenhang
her. Man sollte die Tür doch auch noch für ihn öffnen, dass er zu einer anderen Auffassung kommt. Da spricht ja gar nichts dagegen. Ich würde es mir einfach wünschen, denn er ist ja Vorbild als Kapitän, als Nationalspieler ist er ja für ganz viele junge Leute absolutes Vorbild auch. Und es tut einem weh, dass er diese Position hat. Das finde ich sehr. Das bedauere ich sehr. Und ich bin immer noch von der Hoffnung getragen, dass die Geschichte, die Nagelsmann erzählt hat, ihn möglicherweise auch, wann auch immer, zu einem Umdenken bewegt.
Ja, die Bild meldet jetzt aktuell, dass er wohl auf einen sogenannten Totimpfstoff wartet, also ein Impfstoff nach einem Muster, das es schon viele Jahre gibt und eben kein sogenannter Vektor- oder mRNA-Impfstoff. Wissenschaftlich ist die Position im Prinzip so, dass es kaum wirklich begründete Zweifel daran gibt, dass die Impfung sinnvoll ist. Aber wie gesagt, wir müssen unterschiedliche Standpunkte aushalten.
Patrick, wollte ich auch sagen, sagen wir jetzt. Ja. Ich bin Sportreporter, ich bin kein Arzt, kein Virologe. Offensichtlich ist er ein schlauer Kerl, Joshua Kimmich. Hat er sich ja nun detailliert damit beschäftigt. Ich würde jetzt mal sagen, wir auch. Aber er ist letztlich auch offenbar in die Tiefe gegangen und wartet auf einen Impfstoff, den er jetzt für richtig hält. Und wir leben in einer Demokratie. Das hat man dann zu akzeptieren. Welche Folgen das wieder hat in den Bereichen, was passiert denn, wenn sich die anderen 5 Spieler auch nicht impfen lassen, wenn jetzt dauernd ein Bayern-Spieler fehlt, weil er in Quarantäne ist. Das ist natürlich was die Vereine beschäftigen.
Ist das ein Thema, so etwas, Lothar, du hast es in deiner aktiven Karriere nicht erlebt, weil es kein Corona gab, aber du weißt, was in einer Kabine los ist. Ist das ein Thema in der Kabine, das auch spalten kann?
Ja, man hat ja gesehen, es spaltet nicht. Man wusste ja vorher schon und man geht ja eigentlich auch davon aus, als Außenstehender, dass schon im Verein die Leute wissen, wer vielleicht nicht geimpft ist. Ja, und ich habe es vorher schon gesagt. Ich spreche jetzt nochmal über Kimmich. Ja, wir wissen aber, wir reden nur über Kimmich. Wir reden nicht über die anderen 30%, die vielleicht auch nicht geimpft sind. Die sind auch Vorbilder. Kimmich ist nicht der Einzige.
Kann man denn verlangen, dass ein Fußballer Vorbild ist oder ist das zu viel verlangt?
Ja, wenn er hat ja seine Argumente, die wir ja respektieren müssen. Ja, ob wir es verstehen, das ist was anderes. Aber wir müssen es respektieren, weil man kann ihn nicht zwingen. Man könnte ihn überzeugen, was wir jetzt die ganze Zeit hier schon in den letzten 5 Minuten gesprochen haben. Und ich glaube, ohne Druck, mit vernünftigen Gesprächen zwischen Josua und den Leuten, die im Endeffekt um ihn herum sind, könnten auch Josua zum Umdenken bewegen, aber eben auch die anderen Spieler, die in der Bundesliga nicht geimpft sind, müssen ja im Endeffekt dann auch ähnlich folgen, um eben dann, dass wir eine Vollimpfung haben. Und ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig.
Die Frage ist einfach auch, wenn man den Vergleich zu anderen Sportarten nimmt. Es gibt einerseits natürlich USA, NBA, ja, wo die Spieler sozusagen...
Da geht's knallhart zu, ne?
Knallhart. Mhm. Auf der anderen Seite gibt's jemanden wie Djokovic oder ich glaube auch Medvedev, der über seinen Tennisspieler, die über ihren Zustand nichts sagen, im Impfzustand, verzichten die auf die Australian Open möglicherweise. Die Wintersportathleten, die zu Olympia in Peking sollen, müssen geimpft sein oder müssen dort 2,5 Wochen ins Quarantänehotel. Wie wäre das im Fußball, wenn Kimmich eine WM in Katar spielen, nicht spielen könnte, weil er nicht geimpft ist? Dann hätte es Folgen für ihn, dass er das nicht macht. Bleibt er dann dabei, dass er sich nicht impfen lässt? Oder wenn er dann wirklich spürt, dass das ihm Nachteile verschafft, macht es dann doch? Das wird jetzt die Zukunft zeigen, wie das weitergeht.
Ich finde, du hast eben gesagt, Tom, Kimmich sei schlau. Schlau ist für mich Thomas Müller mit seiner Aussage.
Schlauer Kerl, habe ich gesagt.
Ja, gut, ja. Thomas Müller, der in seiner Aussage schon die Dringlichkeit klar macht und trotzdem eine Verbindlichkeit gegenüber Kimmich entwickelt, um ihn auch einzufangen. Also das ist genau aus meiner Sicht die richtige Methode.
Es klang auch so, als würde Thomas Müller, er hat ja auch gesagt, als Freund auch versuchen, weiter auf ihn Einfluss zu nehmen. Haben Sie das auch so wahrgenommen?
Das habe ich so wahrgenommen.
Und das ist vermutlich dann auch der Weg, auch sein unmittelbares Umfeld, auch aus der Mannschaft, der, wenn dann in diesem Punkt erfolgsversprechend wäre.
Das Entscheidende ist doch, dass man ihm die Ängste nehmen muss, wie auch immer. Das können eigentlich nur Ärzte schaffen, der Bayern, die ihn wirklich überzeugen, dass er seinem Körper das zumuten kann. Natürlich gibt es die wenigen Fälle von Leistungssportlern, 7-Kämpferinnen, 10-Kämpfer, können wir jetzt ein paar aufzählen, die massive Probleme nach der Impfung hatten. Es gibt aber auch, Caroline Schäfer konnte ihre Leistung fast nicht mehr bringen Richtung Olympia, gibt aber eben auch schwere Verläufe.
Ja, Stein, von,
zum Beispiel,
bei Hertha BSC.
Auch wenige. Und das wird er ja abwägen, so meine ich das. Der hat natürlich, der beschäftigt sich ja damit und wird Gründe haben, aber jetzt muss man es irgendwie schaffen, im Sinne der Mannschaft des FC Bayern hinzubekommen, mit ihm im Gespräch zu bleiben.
Ja. Aber die Problematik, ich habe in meinem eigenen Golfkreis auch ein regelmäßig, man weiß auch gar nicht, wie man damit umgehen soll, wenn enge Freunde diese Position haben. Dann neigt man auch dazu, ein bisschen innerlich auf Distanz zu gehen. Also ich glaube, dass das der gesellschaftliche Anteil der, ich sage mal, die über 60-Jährigen sind ja generell geimpft, aber die jungen Menschen zwischen dem 18. und 40. Lebensjahr, da ist noch ein hoher Anteil, der eine große Skepsis entwickelt. Und da ist die Position von Kimmich bestärkend und das finde ich nicht gut.
Herbert, ein kleiner Widerspruch. Ich glaube, das Problem sind nicht die Ungeimpften, die relativ jung sind, so wie Kimmich, sondern die ungeimpften älteren Leute. Und da gibt's leider eben auch noch sehr viele über 60, über 70, die nicht geimpft sind. Und das ist letztlich das wirkliche Problem.
Ja, also Impfung schützt ja in dem Fall selber, aber auch andere. Ja, das ist ja alles, ist ja gestern auch im Interview nochmal angesprochen worden. Das sind die rationalen Argumente. Er ist da anderer Auffassung. Damit müssen wir umgehen und muss die Bundesliga umgehen, müssen wir als Gesellschaft umgehen, muss uns nicht gefallen. Ne? Aber es ist eben so. Und die Frage, die aber natürlich spannend ist, die sich daraus auch entwickelt, wie managt man das? Also ich meine, die Bayern, Hasan Salihamidžić hat es ja gestern auch gesagt, natürlich versuchen die auch Einfluss geltend zu machen, aber am Ende sind, das ist auch der Unterschied zu den USA aufgrund der hier geltenden Rechtslage, dann auch die Mittel und die Einflussmöglichkeiten endlich. Was macht man?
Es steht mit dem Vertrauensverhältnis, das zwischen den handelnden Personen, ob es der Manager ist oder es der Vorstand ist oder der Vereinsarzt ist. Man kann in keinster Weise eine Order ausgeben, das und das ist zu tun. Das geht im Fußball nicht. Das sind Selbstständige, das sind zum Teil millionenverdienende, junge, selbstbewusste Leute. Die lassen sich nichts vorschreiben. Und deswegen muss man doch sehr feinfühlig an diese Thematik herangehen. Und es sollten innerhalb der Vereine auch diejenigen tun, die auch ein bisschen, sage ich mal, die Nähe zu den Spielern haben. Und das muss jeder Verein austarieren. Und das ist sicherlich eine große Aufgabe.
Was macht man, wenn die Fans sagen, also angenommen ein Club wie der 1. FC Köln fährt 2G und man erfährt, 2 oder 3 Spieler sind nicht geimpft und die Fans sagen, das finde ich ungerecht. Ja, also ich muss mich impfen lassen oder muss genesen sein. der auf dem Rasen nicht.
Gut, ich gehe mal davon aus, dass diese Diskussion wird auch irgendwann die Ultras sind immer auf der Suche nach Themen. Mhm. Am liebsten sind ihnen Themen, die eine Diskussion nach sich ziehen, um mich ganz vorsichtig auszudrücken. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wann auch Sie auf diesen Sachverhalt einsteigen werden. Denn bislang, meiner Kenntnis nach, haben viele Ultragruppierungen für sich entschieden, nicht ins Stadion zu gehen, wegen der 2G-Forderungen der jeweiligen Vereine. Also da kommt sicherlich einiges auf uns zu, aber das ist nur typisch. Die Gesamtgesellschaft wird ja diese Diskussion führen und die Bundesliga ist eben auch ein Abbild der Gesellschaft und das müssen die Vereine aushalten.
Ich finde das unabhängig von Ultras einfach nicht fair. Ich finde es nicht fair zu sagen, du darfst nur ins Stadion, wenn du genesen oder geimpft bist und das gilt für die Profis nicht, auch wenn die in ihren Testprogrammen sind. Dann müsste ich eine Möglichkeit schaffen, dass ich als Zuschauer Zugang hätte, wenn ich mich dauertesten lasse. Ansonsten ist das einfach nicht in Ordnung.
Das ist ja das Modell, was im Moment gefahren wird, dieses 3G+, also wobei, wo ein geringer Anteil Getesteter auch ins Stadion.
Wobei die Leute ihre Tests selbst zahlen müssen und der Profi nicht. Wobei der Profi das verkraften könnte, die Tests selbst zu zahlen. Gut. Aber das können sich viele nicht leisten, dauernd PCR-Tests zu machen.
Gut, also es ist ein sehr komplexes Thema. Wir halten fest, Joshua Kimmich war auch mutig, hat sich dazu bekannt. Das hätte er nicht machen müssen. Das hat er aber getan. Wir haben das jetzt besprochen und wollen uns nach einer kurzen Pause dann den sportlichen Dingen zu widmen. Es steht ja unter anderem auch der Pokal an gegen Borussia Mönchengladbach. Lothar Matthäus bringt von dort frische Eindrücke mit. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und wollen jetzt über die unaufhaltsamen Bayern sprechen. Lothar, sind die durch die Niederlage gegen Frankfurt von der Länderspielpause erst so richtig gereizt worden?
Ja, sie haben sie auf jeden Fall weggesteckt. Die haben auch gegen Frankfurt in der ersten halben Stunde Chancen gehabt, wo sie 4, 5, 6 Tore hätten machen müssen sogar. Haben sie es nicht gemacht. Mittlerweile versuchen sie ja oder nutzen meistens schon die ersten Chancen. Und dann, wenn Bayern München im Laufen ist, dann kann man sie nicht aufhalten. Diese Begeisterung, diese Leidenschaft, was wir alle schon gehört haben, diese Gier, was Nagelsmann ja auch immer wieder lobt und immer wieder dieses Gewinnen. Und ich habe es vorher schon gesagt, die hören auch nicht auf. Die laufen auch in der 85. Minute vorne an, versuchen das nächste Tor zu machen. Und in der Form, wie Bayern München jetzt ist, ist es nicht nur der Favorit für die nationalen Titel, sondern eben auch in der Champions League ein heißer Anwärter für die Champions League. Es läuft sehr gut und ich habe eigentlich auch gar nicht so viel anders erwartet. Die Rotation klappt, Sané funktioniert. Also mehr geht eigentlich nicht. Und wie gesagt, also Bayern München in der Form ist natürlich klarer Anwärter auf die Meisterschaft.
Ein heißer Anwärter Champions League oder der heiße Anwärter?
Ein heißer, weil ich glaube, der auch bei allem Respekt zu den anderen Mannschaften, den man haben muss. Die englischen Mannschaften haben alle 4 wieder in der Champions League gewonnen und da ist schon eine geballte Qualität dabei, die eben von der Insel kommt. Und das sind Mannschaften, vielleicht mit Manchester United ein bisschen so eine Mannschaft, die vielleicht nicht ganz so stark ist wie die anderen drei, aber die englischen Mannschaften und Bayern München würde ich schon als die Favoriten für diesen Champions League-Titel einstufen.
Und das Entscheidende ist ja bei den Bayern immer in dieser Champions League-Hochzeit April, Mai, dass da die Schlüsselspieler fit sind. Und darauf kommt es letztlich an. Bis dahin ist das für die Bayern ja nicht mehr als Warmlaufen, wie man sieht.
Aber Warmlaufen auf hohem Niveau. Du warst ja gestern 3-0, auch im Stadion. 5-0,
also auch in der Champions League, meine ich jetzt. Ja. Also es ist ja unfassbar, wie die Gegner überrollen, auch wenn Lissabon mal Chancen hatte. Aber die Qualität ist brutal. Die Mannschaft wird sicher durch Nagelsmann nicht schlechter. Ich habe das Gefühl,
welchen Anteil hat der?
Ich glaube, dass der einen großen Anteil hat. Also ich habe Nagelsmann verfolgt in Hoffenheim und Leipzig und weiß, dass der Mann genau weiß, was er tut. Das ist also für mich ist er genial. Man kann sich freuen, dass man so einen Trainer hat in Deutschland. Self-made irgendwo, hat sich viel überall abgeschaut. Und ich finde, dass man das den Bayern auch ansieht. Die sind wahnsinnig variabel. Es gibt klar einstudierte Angriffe. Ich versuche jedes Mal, wenn ich Bayern sehe, spule ich zurück, versuche, wer läuft jetzt wo hin, warum, wann wird direkt gespielt, wer läuft in welchen Raum, wie hoch stehen die Außenverteidiger. Das hat alles Methode. Und es ist ja auch so, dass er auch so ein Spiel wie gestern vorbereitet, mit seinem Plan und mit seinen genauen Ideen. Und wenn er das schafft, dass er die Spieler mitnimmt, dass die auch ihre Wertigkeit spüren, dass es nicht nur der Trainer ist, sondern auch die Leute, die mit dieser unfassbaren Qualität, dann werden die fast, also in der Liga sowieso nicht aufzuhalten sein. International muss man halt gucken, was April, Mai los ist.
Ja, ich glaube, er hat etwas richtig gemacht, was andere Trainer falsch gemacht haben. Er hat versucht, den Bayern nicht ihre Stärken zu nehmen und nicht zu versuchen, einem Müller, einem Lewandowski zu erklären, genau, was sie jetzt plötzlich alles anders machen müssen, sondern er justiert ganz fein, aber wirkungsvoll. Kann
ja,
das sein?
Ja, auf jeden Fall. Also das, da, der hat ja auch dazugelernt sicher in den letzten Jahren. Ich glaube, dass er wahrscheinlich auch in Hoffenheim und Leipzig erstmal so freier war in seiner Art gestalten zu können und bei den Bayern dann auch klug genug ist, zu wissen, die haben die Champions League gewonnen. Ja, das ist jetzt nicht lange her. Da muss ich nicht alles anders machen. Aber es ist schon so, dass er seine Ideen hat.
Was ich besonders erfreulich finde, ist das Spiel 1-1 der Bayern. Ob das Coman ist, ob das Gnabry ist, selbst Musiala und Sané. Das heißt, sie haben 4-5 Spieler, die aus, mit der Ballannahme das Spiel 1-1 suchen. Das hat man in der Bundesliga ja kaum noch. Und dadurch werden auch Situationen geschaffen. Und dann kann Lewandowski auch ideal das Ganze abrunden und ist zum großartigen Torjäger geworden. Und Bayern hat 4 Spieler, 5 Spieler, die das können. Und das ist eine Freude, das zu sehen, weil es in der Bundesliga kaum noch zu solchen Situationen kommt.
Und die, Patrick, und die Tempo haben, ja, wenn man jetzt die Seiten sieht und das nach einer Zeit, wo Ribéry und Robben gespielt haben und wir uns immer gefragt haben, wie werden sie das jemals wieder so ersetzen können? Aber sie haben es geschafft und sind jetzt fast noch stärker.
Lothar, wie hättest du reagiert, wenn ein Trainer wie Nagelsmann gekommen wäre? Selber Weltmeister, mehrfacher deutscher Meister, UEFA-Cup-Sieger, alles Mögliche. Und dann kommt Nagelsmann, sicherlich mit einer gewissen Reputation, aber eben doch ein junger Kerl.
Ja, aber er hat gezeigt, was er imstande ist zu leisten. Hat er seine Mannschaften eigentlich immer besser gemacht.
Hättest du ihn gerne mal gehabt als Trainer?
Ganz sicher, glaube ich, hat man so einen Trainer gerne. Und vor allem ist er ja auf Augenhöhe mit den Spielern im Gespräch, im Austausch. Ja, er ist jetzt nicht gekommen und sagt, ich bin Julian Nagelsmann, ich verändere eigentlich gar nichts. Kleine Schräubchen, mal hier ein Laufweg, mal hier vielleicht ein bisschen weiter nach innen. Sané von der linken Seite nicht ganz am Flügel, sondern vielleicht in der Halbposition. Aber das sind dann so kleine Veränderungen, die aber eben dann auch erfolgreich sind. Und Sané, so gut wie jetzt, hat er noch nie bei Bayern gespielt. Ich weiß auch nicht, ob er bei Manchester City schon über so viel Spiele solche Leistungen abgerufen hat. Man merkt, die haben Spaß. Und diesen Spaß vermittelt das Trainerteam auf die Mannschaft. Und deswegen, wie gesagt, glaube ich schon, dass die Spieler auch das, was er sagt, absolut glauben und versuchen umzusetzen, weil sie wissen, dass sie davon profitieren.
Herbert Bruchhagen hat schon vor rund 20 Jahren vorhergesagt, dass die Dominanz einer Mannschaft, und damit hat er damals auch die Bayern gemeint, nicht unbedingt nützlich sein muss für die Fußball-Bundesliga. Nimmt die Liga möglicherweise Schaden dadurch, dass die Bayern, was man ihnen nun wirklich nicht vorwerfen kann, so marschieren?
Ich habe mich stark geirrt. Ich habe in der Welt ein Interview gegeben, vor 11 Jahren, habe gesagt, in den nächsten 10 Jahren wird der FC Bayern mindestens 8-mal deutscher Meister. Ja, das war eine totale Fehleinschätzung. Die Dinge haben sich so entwickelt, die Spreizung der Bundesliga, die ja ursprünglich, an deren Beschluss ich auch mitgewirkt habe, auch damals schon das sehr kritisch beurteilt und bewertet haben, ist natürlich dadurch, dass alle 3 Jahre 50-80% mehr Geld kam, ist natürlich aus einem Radius dieser Art mit Sektoren ein solcher Radius geworden und die Spreizung ist natürlich enorm. Und es ist einfach Fakt, Geld schießt Tore, das wird jetzt wieder provozieren. Aber wenn man die Lizenz, wie geschehen, die Lizenzspieler-Etage der letzten 10 Jahre addiert und durch 10 teilt und das tabellarische Ranking addiert und durch 10 teilt, kriegt man eine über 90-prozentige Kongruenz.
Gute Fleißaufgabe, Tom.
Wer jetzt noch sagt, Geld schießt keine Tore, damit muss man leben. Es ist so, aber noch hat das Produkt Bundesliga keinen Schaden genommen. Das muss man sagen. Die Spiele sind immer noch attraktiv, weil inzwischen eigentlich alle anerkannt haben, die Bayern werden Meister. Und Dortmund und
Leipzig. Also im Sinne von, das Interesse verlagert sich dann darauf, was dahinter los ist?
Ja, auf die Champions-League-Plätze sind ja, wir haben ja noch spannende Wettbewerbe. Mhm. Der Abstiegskampf, der internationale Fußballplatz 6-7, das ist, die Bundesliga ist immer noch ein tolles Produkt.
Und es ist ja auch faszinierend für sich, wenn ich das einfügen darf, was die Bayern leisten. Das muss man ja auch mal sagen, vom Tabellenplatz abgesehen, wenn man da bei so einem Spiel wie gestern ist, hat man also, das ist einfach beeindruckend bei einem doch handelsüblichen Bundesligaspiel.
Vor allen Dingen, weil sie auch in der Woche noch wieder Champions League gespielt haben und das ist für die völlig selbstverständlich, dass sie ab der 2. Minute da Torchancen kreieren. Hatten einen kleinen Hänger gestern mal, aber dann am Ende wieder souverän. Aber es waren natürlich die Chancen für die eine oder andere Mannschaft in Deutschland schon da in diesen letzten Jahren, die sie dann aber auch immer nicht genutzt haben. Das ist, wenn wir an Dortmund denken, auch an Leipzig, die da nah dran waren, aber dann immer diesen letzten Schritt nicht geschafft haben. Dass das auf Dauer so ist, ist ja völlig unbestritten. Dafür sind die Bayern dann auch zu gut und haben zu viel Geld. Aber das ist ein bisschen das Dilemma auch, dass es der eine oder andere dann hat liegen lassen.
Sind wir doch froh, dass wir sie haben international. Wir haben sie letzte Woche wieder verfolgt. 3 Niederlagen, ein Sieg in der Champions League. Und es war eben der FC Bayern. Ne? Bayern München ist einfach stabil. Natürlich kommt mal so ein Ausrutscher wie gegen Frankfurt vor. Da passt dann hinten und vorne mal eben nichts. Aber im Großen und Ganzen passiert es sehr, sehr selten. Und vor allem für die Bundesliga international ist natürlich Bayern München enorm wichtig. Auch wenn man natürlich in China die Bundesliga verfolgt und sagt, ach, Bayern München ist schon wieder oben dabei oder es wird schon wieder Meister, da gibt es halt spannende Ausgänge eben im Titelkampf, wie es eben in England in den letzten Jahren war.
Aber eins muss man auch sagen, ich bin ja bei Vereinen wie Eintracht Frankfurt, Hamburger Sportverein, Schalke 04 tätig gewesen als Manager. Und diese Vereine sind ja in der Vergangenheit schon mal deutscher Meister gewesen, zum Teil mehrfach.
Ja.
Und dass das Umfeld immer noch ein bisschen in diesen Zeiten lebt, macht es für die Manager der Traditionsvereine ausgesprochen schwierig. Wenn man den Menschen erklären muss, also Meisterschaft, das war mal Vergangenheit in Stuttgart, ja, oder Kaiserslautern, wo plötzlich überraschend jemand Meister wurde, ist doch heute unvorstellbar geworden. Wie soll das passieren? Und dieser Sachverhalt, den muss man nicht beklagen, sondern man muss ihn einfach nüchtern feststellen und muss das Beste daraus machen.
Ja, aber mittlerweile wirst du, ganz ehrlich, Herbert, man wird doch jetzt als Manager von Schalke oder vom HSV, würde es ja gefallen werden, wenn man in die Bundesliga aufsteigen würde. Da würde doch kein Mensch darüber reden, dass du deutscher Meister wirst.
Aber wie gesagt, es ist, wenn du in einem solchen Traditionsverein tätig bist, wirst du mit der Vergangenheit ununterbrochen konfrontiert. Das ist
aber die Bayern
schwierig.
Sind auch ein Traditionsverein, haben auch eine Wahnsinnsvergangenheit und gestalten.
Die haben das auch sehr gut gemacht. An der Leistung der Bayern gibt es doch gar nichts zu zweifeln. Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß, Karl Hopfner, auch Brazzo muss auch mal gelobt werden. Das ist einfach klasse, was sie machen. Und trotzdem musst du bei diesen Traditionsvereinen immer damit leben, dass der tief verwurzelter Wunsch ist, auch mal Meister zu werden. Und das ist nicht mehr, sehe ich nicht mehr.
Ich glaube, wenn man Salihamidzic Brazzo erwähnt, dann muss man wirklich mal sagen, er hat sich, glaube ich, da damals durchgesetzt, dass sie den Davies geholt haben. Und das ist ja, wenn die Bayern das auch noch schaffen, solche Leute zu holen, so eine Rakete zu holen auf der linken Seite, der schnellste Spieler, glaube ich, in der ganzen Champions League auf der Seite, so jemanden auch noch zu bekommen für relativ wenig Geld und auch Sané zu holen,
Musiala,
gegen den Widerstand des einen oder anderen. Gut, der ist ihnen so ein bisschen zugehört.
Ja gut, dann haben sie auch geholt. Ne?
Also völlig richtig. Aber auch Sané zu holen, das müssen ja diese ganzen Entscheidungen sitzen. Nach Robben und Ribéry. Können die auch nicht, die können ja auch mal daneben liegen. Das passiert der englischen Clubs auch hier und da. Ja.
Ich möchte noch einmal die Kurve zu Borussia Mönchengladbach bekommen, weil das der Gegner am Mittwoch im Pokal ist, Lothar. Ex-Verein Gladbach, Ex-Verein Bayern München, gestern in Berlin gewesen. Wo hakt es im Moment bei der Borussia?
Also sie tritt nicht als Einheit auf. Ich habe sie jetzt in den letzten 10 Tagen zweimal gesehen, beim Heimspiel gegen Stuttgart. Erste Halbzeit war gut, zweite Halbzeit war weniger gut. Gestern in den ersten 30 Minuten sehr gut, als Berlin gar nicht aus der Defensive herausgekommen oder in die gegnerische Hälfte gekommen. Aber da fiel der letzte Punch vorne im Strafraum. Man kann immer sagen, wir haben 30 Mal aufs Tor geschossen, aber wenn dann 15 Schüsse schon dabei waren, nur für die Statistik, dann ist es eben nicht das, was Erfolg bringt. Und gestern haben sie einmal aufs Tor geschossen, haben eigentlich technisch eine gute Mannschaft, aber wir haben gerade über Julian Nagelsmann gehört. Adi Hütter hat viele Veränderungen, viele neue Spieler in einem neuen System. In Gladbach eigentlich immer die Viererkette gespielt, jetzt wird die Dreierkette bevorzugt, junge Spieler ins Team gebracht, was eigentlich auch in Ordnung ist, aber die Abläufe stimmen einfach nicht. Diese Leichtigkeit ist nicht da, diese Aggressivität, diese Entschlossenheit, die Gladbach eigentlich vor allem in Heimspielen zeigt, ist nicht da. Und gestern hat man völlig verdient 1-0 in Berlin verloren gegen keine große Mannschaft von Hertha. Aber Hertha hat mit Herz gespielt, hat mit Leidenschaft gespielt, hat das gespielt, was der Trainer eigentlich vorlebt, nämlich Pal Dardai. Und Mönchengladbach hat sich eigentlich nicht gewehrt und deswegen war der Sieg gestern auch von Hertha BSC vollkommen verdient. Und wie gesagt, Mönchengladbach freut sich aufs Pokalspiel, aber da müssen sie eine deutlich bessere Leistung bringen wie in den letzten Bundesligaspielen, um dann zumindest nicht so unterzugehen wie die letzten Gegner des FC Bayern.
Hier sehen wir das technisch anspruchsvolle Siegtor der Berliner durch Richter. Herbert, welchen Eindruck hatten Sie von Borussia Mönchengladbach?
Borussia Mönchengladbach, nach 30 Minuten habe ich geglaubt, sie gewinnen das Spiel klar. Sie waren spieltechnisch überlegen. Hertha BSC wurde hinten reingerückt, kam gar nicht hinten raus, nur mit Befreiungsschlägen. Es wirkte bei Hertha alles mit großem Engagement. Der Raum wurde verengt. Es war das Spiel wurde immer unruhiger. Und aus dem Nichts heraus erzielt er das Tor, das 1-0, auch die Art des Schusses. Drehschuss und dann als Aufsetzer über den Torwart hinweg war schon auch besonders. Und daran hat sich dann Hertha emporgearbeitet, wurde immer geschlossener und Gladbach wurde ratloser. So entwickelt sich, so kriegen Spiele eine Eigendynamik, die nicht im Sinne von Gladbach war. Und am Ende, muss ich Lothar recht geben, hat Hertha BSC verdient gewonnen.
Max Eberl hat sich gestern so ein kleines verbales Duell, ein Rencontre, hätte Fritz von Tonotaxis gesagt, geliefert mit Arne Friedrich. Da können wir vielleicht gerade mal drauf schauen und dann erklärt uns Herbert Bruchhagen, wie angespannt man als Manager in solchen Situationen ist. Das ist zunächst die Situation, dieser Zweikampf, der das dann ausgelöst hat, das folgende verbale Duell. Also ja. Salonfähig formuliert, sei jetzt sofort ruhig, Arne, war im Fußballersprech formuliert. Zeigt das, dass Max ein bisschen nervös ist oder gehört das einfach dazu?
Ich habe auch schon mal erlebt, dass da stand ich im Gang. Max kam nach dem Spiel, weil die Gladbacher Zuschauer gepfiffen hatten und so weiter. Im Spiel gegen Eintracht Frankfurt und ich wollte da hat er mich auch genauso angegangen.
Ja?
Ja. Sehr, sehr jähzornig, hat sich natürlich entschuldigt. Danach, wenn wir uns treffen, wenn wir zusammen eine Zigarette geraucht haben, war alles in Ordnung. Aber ich kenne diese Impulsivität von Max, habe sie selbst schon erlebt.
Waren Sie da überrascht?
Ja, war ich sehr überrascht.
Wann war das?
7, 8 Jahre her. Und er sofort bei der nächsten Begegnung wusste er das auch noch und ist auch auf mich zugekommen. Alles in Ordnung, gar kein Problem. Aber diese Impulsivität und diese etwas, man kann sogar sagen Jähzorn, kenne ich von ihm. Und Arne Friedrich hatte ich als Spieler, als junger Spieler oder sonst wie, ist nicht unbedingt der Typ, der provoziert, sondern ist eher ein ruhiger Vertreter. Also das ist auch der Situation geschuldet, dass Gladbach auf dem Spielfeld nicht das gebracht hat, was man von ihnen erwartet. Und das spiegelt dann auch die psychische Verfassung dieser, von jedem, auch von mir selbst wieder. Das ist halt Fußball.
Es war ein lebendiges Spiel gestern, nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf der Bank. Nicht nur diese Wörter, wo man jetzt da ein bisschen im Hintergrund verstanden hat, waren hier, sondern auch das waren aktive Trainer, aktive Steam auf der Bank. Es ist auch viel faul gespielt worden. Der Spielverlauf ist ja der Hertha entgegengekommen. Jede Unterbrechung war eigentlich positiv für Hertha und schlecht für Gladbach, weil Gladbach einfach die spielerische Mannschaft ist. Die sind gar nicht in den Rhythmus reingekommen, weil jede Minute war einer am Boden gelegen und das Spiel war für 10, 20 Sekunden unterbrochen. Und das war natürlich gestern von Anfang an ein Spiel mit Haken und Ösen und auch schwierig zu leiten für den Schiedsrichter.
Hat Borussia eine Chance im Pokal, ohne dass wir jetzt auf die üblichen Floskeln zurückgreifen?
Auf jeden Fall. Wir übertragen es ja auch live. Wir wünschen uns, glaube ich, alle, dass es spannend wird.
Also
ja.
Den kausalen Zusammenhang haben wir nicht verstanden.
Ihr es wäre schön, wenn die Leute ein spannendes Spiel erleben würden. Realistisch gesehen, ganz ehrlich, wenn die Bayern so auftreten wie gestern, dann wird das extrem schwer.
Ja, und die Bayern wissen, es ist eine Titelchance. Im Pokal sind sie ja nun in den letzten Jahren auch sehr erfolgreich unterwegs gewesen, Lothar.
Außer letztes Jahr gegen Kiel.
Aber es schneit nicht.
Das stimmt. Nein, also in der jetzigen Form und in dem Momentum ist natürlich Bayern München bei jedem Spiel national, auch wenn es dann in 5 Wochen gegen Dortmund geht, natürlich der Favorit erstmal, auch gegen Freiburg übrigens. Die haben wir ganz vergessen. Ja, die spielen ja und da schießt wenig Geld, auch viel Tore und holt viele Punkte. Ja, muss man auch mal loben, so an der Seite. Ja, aber trotz alledem, Bayern München ist das Nonplusultra und wir haben es ja gehört, nächstes Jahr, wenn die K.O. spielen in der Champions League kommen, ja, und die fangen aber im Achtelfinale schon an, weil jede Gruppe hat ja 2 starke Mannschaften, zumindest vom Namen her. Also da können es schon so vorgenommene Endspiele geben. Nein, Bayern München in der jetzigen Verfassung ist für Gladbach für mich eine Nummer zu groß.
Was, glaube ich, schon interessant wird, Sie haben ja ersten Spieltag gespielt, dieses 1-1, ne? Was sich bei den Bayern seitdem getan hat. Denn sie kamen ja damals quasi ohne Sieg, ohne Vorbereitung. Die Leute kamen alle erst zurück nach der Sommerpause. Jetzt ist die Mannschaft eingespielt, gewachsen, hat sich mit dem Trainer gefunden, der vielleicht dann auch wieder dabei ist am Mittwoch, Julian Nagelsmann. Gibt es da einen großen Unterschied? Das ist eigentlich zu erwarten.
Aber es wird gespielt.
Ja, es wird gespielt.
Das dürfen wir nicht vergessen.
Es wird gespielt, absolut. Und Julian Nagelsmann könnte sich diese Möglichkeit bestätigen. Ich glaube, nach 5 Tagen Freitesten sollte er symptomfrei sein. Aber das ist jetzt, glaube ich, der vorläufig letzte Exkurs zum Thema Corona. Wir sprechen danach weiter über Borussia Dortmund. Gute Reaktionen in Bielefeld und RB Leipzig holprig in die Partie gekommen. Aber am Ende dann doch Greuther Fürth geschlagen. Gleich mehr dazu bei Sky 90. Die Fußballdebatte.
Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen jetzt über Borussia Dortmund. Eine derbe Niederlage in Amsterdam und gestern in Bielefeld, wenn auch bei einem Gegner anderer Kragenweite. Eine gute Reaktion. Toni Tomic fasst das Geschehen ganz kompakt zusammen.
Dortmund feiert Mats Hummels, Dortmund feiert schöne Tore und feiert einen 3:1-Sieg in Bielefeld, der in der 30. Minute nach Foul von Brunner an Malen erstmal mit dem 1:0 zementiert wurde von Emre Can in Abwesenheit vom Punkt treffsicher. Mats Hummels legte nach in der 45. Minute, der Ball fällt ihm vor die Füße und dann ein sehenswerter Treffer von Mats Hummels, der in der 14. Bundesliga-Saison in Folge trifft und damit den Rekord von Thorsten Frings einstellt. Sehenswert dann das Solo von Jude Bellingham in der zweiten Hälfte zum 3:0. Ein Leckerbissen. Am Ende kam Bielefeld doch noch zum Anschlusstreffer nach Foul. Hummels an Wimmer war Fabian Klos vom Punkt aus sicher, und Dortmund bleibt dran an den Bayern.
So ist das, und solche Spiele hat Dortmund in der Vergangenheit auch schon mal vergeigt, gestern nicht. Emre Can mit der Reaktion darauf.
Heute war das Stichwort Reaktion, und ich glaube, das, was in Amsterdam passiert ist, die Art und Weise, wie wir da gespielt haben oder ja, was wir da gemacht haben, das darf nie wieder uns passieren. Und ich glaube, man kann jedes Spiel verlieren, es passiert, es ist Fußball, aber die Art und Weise mit der Körpersprache und ja, wir sind nicht als Mannschaft aufgetreten, sondern da müssen wir ehrlich sein und da müssen wir auch lernen. Und ich glaube, heute war eine super Reaktion und so müssen wir jedes Spiel auch angehen.
Haben Sie denn nochmal intern auch gesprochen, was der Grund dafür war, so einen Auftritt hinzulegen?
Ja, es war einfach ja, als Mannschaft einfach schlecht. Wir hatten einen schwarzen Tag da. Es hat einfach nichts gestimmt. Ja, fußballerisch, taktisch, die Körperhaltung im Spiel, und deswegen habe ich auch eben gerade gesagt, die Art und Weise, das war einfach nicht richtig da in Amsterdam.
Ja, eine sehr ehrliche Einschätzung, muss man sagen, von Emre Can. Warum ist die Borussia so launisch?
Sehr guter Typ, Emre Can. Der tut Dortmund auch gut, dass er wieder zurück ist. Sehr wichtige, glaube ich, auch Einschätzung, auch so als Signal für alle anderen. Mhm. Es kann nur so besser werden. Marco Rose hat es ja verklausuliert angedeutet, woran es gelegen hat aus seiner Sicht. Das hat
jetzt, er hat es mit einem Namen versehen, ja, auf den er, ja, muss man fairerweise sagen, aber auch angesprochen worden. Also der Name ist vorher gefallen.
Von Mario Gomez, ne? Genau. Und das hat Emre Can eigentlich jetzt nochmal bestätigt. Mhm. So, wenn Sie das ändern können, dann ist die Mannschaft konkurrenzfähig auf jedem Niveau, auch in der Champions League. Da sind ja alle Chancen noch intakt.
Ja, in der Champions League sind sie ja noch auf Kurs für die nächste, ja, Runde. Ja. Ajax hat jetzt 9, Dortmund 6 Punkte. Ich gehe davon aus, dass beide Mannschaften dann ins Achtelfinale einziehen. Natürlich hat Dortmund eine starke Mannschaft, vor allem wenn Haaland auch noch dabei ist. Der hatte gestern verletzungsbedingt gefehlt. Nee, sie haben eine Mannschaft, die in der Bundesliga ganz sicher zu den heißen Champions League Plätzen Anwärter gehört. International gehören sie jetzt nicht zur Creme de la Creme, aber trotz alledem Achtelfinale, Viertelfinale sollte für Dortmund auch jederzeit drin sein. Und dann ist es eine Mannschaft, die im Endeffekt auch in der letzten Saison mit Pokalsieg, zweiter Platz, eigentlich das erreicht, was man der Mannschaft zutrauen kann.
Diese Launen fallen aber auf. Also es gibt immer so Peaks in beide Richtungen, ne? Sie sind auch in der Lage, an einem guten Tag wirklich berauschend guten Fußball zu spielen und dann aber immer wieder dann doch auch mal Niederlagen einzustecken, über die man dann auch verwundert ist. In Dortmund hören Sie es nicht gerne, aber hat es doch etwas mit der Mentalität zu tun?
Ja, ich glaube, dass man sehr viel über die Mentalität in Dortmund gesprochen hat, aber mit Marco Rose ist ja hier ein Trainer, der auch mit den Spielern die Gespräche sucht, der nicht so wie Fabre auf Distanz geht, sondern wirklich eigentlich einwirkt auf die Mannschaft. Und ich habe das schlechte Spiel in Ajax gesehen, aber das war jetzt so eines, wo ich mich schon lange Zeit nicht mehr erinnern kann in dieser Saison. Ich glaube, in Augsburg haben sie verloren oder was, am zweiten Spieltag. Okay, aber trotz alledem, sie haben gute Spiele gemacht, auch in der Champions League, und von dieser Seite glaube ich schon, dass man von dieser Mentalität in Dortmund erstens mal nichts mehr hören möchte und zweitens ist es nicht mehr so, wie es vielleicht noch vor 1, 2, 3 Jahren war.
Ich sehe Borussia Dortmund auch als zweite Kraft. Ich glaube auch, dass sie in der Champions League die Vorrunde überstehen werden. Ein bisschen Launenhaftigkeit ist immer wieder auch bei Reus, bei Witzel. Diese Spieler haben eine hohe Qualität, die sie aber nicht immer auf den Platz bringen. Und dann verlieren sie, ich sage einfach mal, 2-1 in Stuttgart oder sie verlieren dort und dort, überraschend.
Oder in Freiburg, sowas.
Ja, ne? Ja. Und das sind dann eben die 6, 7, 8 Punkte, die nach 34 Spieltagen zum FC Bayern fehlen. Das sind meistens Auswärtsniederlagen gegen Gegner des Mittelfeldes.
Aber äußert sich Qualität nicht auch in Konstanz?
Eben, aber in Abgrenzung zum FC Bayern. Mhm. Ansonsten ist die Mannschaft ja hochattraktiv, wunderbare Spieler, Bellingham, von Haaland ganz zu schweigen. Also Borussia Dortmund kann man sich, macht Freude, die Mannschaft in Bundesligaspielen zu sehen.
Ja, das finde ich auch international mit Strahlkraft, zwei absolute Top-Spieler auf Weltklasse-Niveau oder auf dem Weg dahin, Haaland und Bellingham. Das ist auch klasse, dass Dortmund das geschafft hat, ja, immer wieder solche Leute zu finden in der Nische neben Bayern. Bei uns gibt es die Möglichkeit zu spielen, ja, und das wird sich vielleicht auch in Adeyemi überlegen demnächst, wo ist die Perspektive gut. In Dortmund haben sie jetzt eine Menge solcher Spieler unglaublich gut entwickelt.
Ja, aber doch noch mal einmal nachgefragt, Tom. Natürlich ist Rose das von Mario Gomez, war das bei Amazon so hingespielt worden mit Kimmich. Aber man bleibt natürlich dran hängen. Mhm. Also ist dann doch irgendwie ein bisschen mehr da dran. Also er hat ja gesagt, so ein Kimmich, der lässt sich das nicht bieten, jetzt frei wiedergegeben. Der wäre dann sauer gewesen, hätte sich gewehrt.
Sonst hätte er das sicher nicht gesagt. Mhm. Das ist ja ganz einfach. Das hat er sicherlich in diesen Wochen, in denen er da ist, auch schon festgestellt. Und er wird,
also ist doch was dran.
Ja, sonst hätte er es nicht gesagt. Mhm. Er hat es ja gesagt. Mhm. Er hat ja gesagt, der Kimmich hätte, also bei ihm hat das nicht gesehen. Mhm. Das hat Emre Can eben bestätigt. Also daran werden sie arbeiten. Wenn sie das hinbekommen, sind ja auch eine Menge junge Spieler da, die da sicherlich vielleicht auch noch
aber
das Kreuz...
Aber auch
erfahren, auf jeden Fall. Aber die das Kreuz durchdrücken müssen. Und wenn sie das noch ein bisschen mehr dauerhaft auf den Platz kriegen... Ist das eine absolute Top-Mannschaft, ja.
Natürlich, deswegen hat Bayern Kimmich und deswegen ist Bayern auch deutscher Meister, weil sie eben diese Spieler haben.
Und im direkten Vergleich zu Witzel, vergleichen wir doch mal Kimmich und Witzel. Dann wissen wir schon, dass es Unterschiede gibt.
Ja, von der Mentalität auf jeden Fall. Ja. Und das sieht man ja auch, das spüren die Mitspieler, ja. Haaland fehlt ihnen. Haaland ist ein ähnlicher Spieler, der auch immer voll mit Leidenschaft spielt, auch die Mannschaft mit pusht. Aber Kimmich in seiner Position, ja, kann da mehr einwirken auf eine Mannschaft. Der spielt da im zentralen Mittelfeld, hat Einfluss in allen Mannschaftsteilen und ist mittlerweile auch, ist er nach wie vor ein bisschen jüngerer Spieler. Mhm. Aber die Mannschaft akzeptiert ihn, weil er eben auch von sich erstmal das fordert, was er dann bei anderen kritisiert.
Ja, und wir sehen, ja.
Ja, und Haaland, klar, sie haben Haaland noch, aber die Bayern haben eben auch Lewandowski, der es nicht ertragen kann, mal einen Ball nicht zu kriegen vor dem Tor. Die Bayern haben noch einen Thomas Müller, der das auch alles sprachlich noch regelt. Die Bayern haben Manuel Neuer, der es nicht
aushält, ein Gegentor zu kriegen. Ja, die Dortmunder haben eigentlich Haaland, aber der ist ja verletzt. Ja. Man hört bis Anfang Dezember und irgendwie klingt es so ein bisschen nebulös. Ist das ein entscheidendes Manko für den BVB für die nächsten Wochen?
Ja, das wäre so, als wenn bei Bayern Lewandowski fehlt. Das ist ein Mega-Manko. Ja. Und da bin ich auch gespannt, wie sie das in den nächsten Wochen kompensieren können.
Ja, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Das ist ein totaler Verlust. Haaland macht einen Unterschied noch, auch innerhalb der Mannschaft von Borussia Dortmund. Mhm. Ja, und das, ob Brandt oder ob Reus in der Spitze spielt oder...
Malen,
das wissen wir ja überhaupt noch nicht richtig, welches Bild er abgeben wird. Mhm. Also ich sage mal, die Attraktivität der Bundesliga. Oder ich verstehe Menschen, die zum Fußball gehen, um Haaland zu sehen. Ja. Und das ist ein Riesenverlust.
Ich habe bei Haaland immer dieses Bild vor Augen, wie er da aus dem eigenen Strafraum noch gehighlightet bis zum anderen Strafraum rennt und das Tor schießt. Das ist unfassbar.
Ja. Wie Lothar Matthäus, ja, 1990.
Und es geht ja nicht nur um die Tore, die Haaland schießt, sondern welche Leidenschaft er auf die Mannschaft abfärbt. Wie eben Thomas Müller auch bei Bayern München. Ja, er nimmt die Mannschaft mit, emotional nimmt er sie mit. Und deswegen ist er auch kaum zu ersetzen. Ich würde sagen, er ist gar nicht in Dortmund zu ersetzen. Nicht nur, weil er vor dem Strafraum die Tore macht, sondern eben auch die Mannschaft pusht, Reus, Hummels. Wir reden von diesen guten Spielern, erfahrenen Spielern. Die haben aber nicht die Mentalität von Haaland. Die gehen nicht so raus aus sich. Und sowas, gerade in Dortmund, wenn da 70.000, 80.000 im Stadion sind, der nimmt ja das ganze Stadion mit. Nicht nur die Mannschaft, der nimmt das Stadion mit, der nimmt die Zuschauer mit im Stadion, am Fernsehgerät. Das ruhig, ist Leute, eine ruhig. Absolute Urgewalt.
Sogar bei Geisterspielen nimmt er die mit.
Und ist dann sogar aber noch stimmt. In Amsterdam auch bei den Fans und entschuldigt sich im Grunde genommen. genommen, auch für diesen Auftritt. Also das ist schon ein tolles Gesamtpaket. Aber wenn
hätte man übrigens Patrick natürlich da auch mal noch das ein oder andere Tor machen können,
absolut, dann wäre es
nochmal richtig spannend.
Man muss ihm aber, glaube ich, auch zugestehen, er hatte eigentlich schon also wirklich eine sensationelle Quote.
Ja, ja.
Also auch bei Top-Chancen, dass er mal eine liegen lässt. Aber ist es nicht auch für die anderen Spieler, Lothar, dann auf der anderen Seite eine gewisse Chance zu zeigen, es ist eben nicht nur Haaland, denn wir alle wissen auch, wie Fußballmannschaften funktionieren, die gucken auch genau, dass sehr viel an Haaland festgemacht wird und denken, ja, also wir spielen auch noch mit. Jetzt können sie ja zeigen, dass sie das auch zurechtbringen.
Sie können es, und wir lassen uns mal überraschen. Es wäre schön für die Dortmunder Fans, es wäre schön für den Trainer. Ich als Trainer würde auch sagen, wir können jetzt nicht immer von Haaland reden, sondern ihr sind hier 20, 25 Profis, ihr seid alles Nationalspieler, also lasst uns nicht nur von Haaland reden. Natürlich, wenn er dabei ist, umso schöner, aber wir können es auch, oder wir müssen es auch beweisen ohne Haaland. Und eigentlich sollte das eigentlich mal auch so ein Zeichen für sich selbst sein als Spieler, hey, wir können auch ohne Haaland unsere Spiele gewinnen oder unsere Tore machen. Das sollte eigentlich schon irgendwie so eine kleine Motivation dann für die Spieler sein, die vielleicht dann nicht so in den Schlagzeilen stehen wie Erling Haaland.
Ist so. Und wie gesagt, Malen war ja nicht billig, sondern Malen ist mit großen Vorschusslorbeeren nach Dortmund gekommen. Ja, dann ist er jetzt dran und dann muss er den Beweis.
Insofern war es sehr wichtig gestern, ne? Dass man direkt ohne Haaland so ein Resultat erzielt hat. Ja.
Abschließend, Lothar, ein Mann wie Haaland, der tolle Athletik hat und so weiter, fängt er an mal zu grübeln, wenn er jetzt so die ersten Verletzungen bekommt? Oder macht ihm das nichts aus?
Es enttäuscht, dass er nicht spielt, weil er will ja immer spielen. Er will sich auch nicht auswechseln lassen nach 75 Minuten, wenn es 4-0 steht, weil er denkt, dass er noch ein Tor schießen kann. Hat er den Marco Rose schon ab und zu mal böse angeschaut, wenn da so ungefähr...
In der 89.
Ja, genau. Und ich glaube nicht. Er wird im Endeffekt wieder gesund. Und dann wird er weiterhin so spielen wie in den letzten Wochen und Jahren. Er wird alles geben. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt, auch wenn er jetzt zwei Verletzungen hintereinander hat, da ins Grübeln kommt. Sondern wenn er wieder fit ist, dann gibt er genauso Gas wie in den letzten Spielen auch.
RB Leipzig hat den Super-GAU verhindert. In der Champions League sieht es wirklich nicht gut aus, aber auch in der Bundesliga war man auf Platz 8 und lag gestern in der Pause zurück gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Aber dann, Frank Buschmann, drehten die Leipziger das doch noch.
Party für Emil Forsberg von RB Leipzig. Alles Gute zum 30. Geburtstag. Es ging maulos, denn diese Aktion von Mukiele sorgte für einen Strafstoß für die Gäste aus Fürth und den verwandelte Rigota kurz vor der Halbzeitpause zur überraschenden Führung für den Aufsteiger. Dann reagierte Marsch, reagierte Leipzig. Pausen war gekommen. Mit Beginn der zweiten 45 Minuten sorgte für den Ausgleich und holte wenige Minuten später den Strafstoß raus, den das Geburtstagskind ausführen und verwandeln durfte. Emil Forsberg, 2:1 für Leipzig, Partie gedreht. Und dann war Joker-Time in Leipzig. Szoboszlai 78 Sekunden nach seiner Einwechslung mit dem 3:1 und kurz vor dem Ende mit einer sensationellen Vorarbeit für Novoa. 4:1 für Leipzig gegen Greuther Fürth.
Am Ende also Erleichterung bei RB Leipzig. Hören wir mal rein in ein paar Stimmen.
Wir haben Duelle verloren, Laufduelle verloren, zweiten Bälle verloren. Wir waren wirklich sehr schlecht. Okay. In der Halbzeit, wir waren ruhig. Ja, und ich habe gesagt, okay, jetzt ist ein großer Herausforderung. Wir müssen besser spielen, weniger Fehler, mehr Duelle gewinnen, klar mit taktisch. Ja, ich habe überlegt, auch eine Grundordnung wechseln, viele Spieler zu wechseln. Glaube ich, wir haben in der Halbzeit die richtigen Entscheidungen getroffen.
Vor allem, finde ich, haben wir in der zweiten Halbzeit das in eigene Hand genommen, ein bisschen Druck gemacht, schöne Tore. Jussi hat super Impact gemacht, muss man sagen. Auch alle, jeder im Einwechselspiel hat es super gemacht. Und der Sieg war für uns wichtig. 4:1. Ich freue mich auch für Hugo. Sein erstes Tor mit erster Kontakt. Wahnsinn. Richtig geil, muss man sagen. Am Ende perfekter Abend.
Ja, Jesse Marsch hat dann auch nochmal gesagt, im weiteren Verlauf des Abends, er könne nicht nur nett, sondern auch ganz anders sein. Wie groß, Lothar, war der Druck schon auf ihn?
Ja, man ist natürlich nicht zufrieden mit den Ergebnissen, auch nicht mit den Leistungen in Leipzig, Bundesliga, international. Vielleicht war in der ersten Halbzeit noch so ein bisschen der Kopf voll mit Paris, wo man ja meiner Meinung nach ein sehr gutes Spiel gemacht hat, aber zum Schluss mit leeren Händen dagestanden ist, weil man individuelle Fehler gemacht hat bei dem Tor von Messi zum Beispiel, wo Tyler Adams den Ball da nicht richtig abspielt, dann das haben die mitgenommen im Spiel. Das war noch in den Köpfen drin und natürlich unterschätzt man vielleicht auch ein bisschen Kräuter Fürth aufgrund der Tabellensituation, erst einen Punkt geholt. Ja, und dann passiert halt sowas, wie es passiert ist, dann liegt man auf einmal hinten. Aber dann hat die Mannschaft eine Reaktion gezeigt, die richtig war. Jesse Marsch hat es ja gerade erklärt. Und die Spieler haben dann sich in der zweiten Halbzeit dann mit 4 Toren belohnt.
Ich finde auch, dass die letzten Spiele eigentlich darauf hindeuten, dass es auf einem guten Weg ist, dass da einiges im Umbruch war. Das ist uns ja allen bekannt. Die Abwehr im Prinzip neu aufgestellt. Der Trainer, den ich ja eben in Richtung Bayern so herausgehoben habe, der ist jetzt nicht mehr da. Da kommt ein neuer. Das ist natürlich da eine Menge anders, auch wenn die ihn gut kennen aus ihrem Unternehmen. Man muss einen Silva da integrieren. Ich weiß jetzt nicht genau, was mit Angelino los war in den letzten Wochen, aber der war ja auch eine Zeit lang auf dem Weg zum absoluten Topmann. Ist dann so ein bisschen untergetaucht.
Hat jetzt in der Champions League allerdings gut gespielt.
Da hat er gut gespielt. Ne? Ich habe das Spiel jetzt nicht 1:1 gesehen, habe ich aber auch gehört. Mhm. Dani Olmo fehlt noch, also da ist schon unglaubliche Qualität da und was ich da jetzt eben zweite Hälfte gesehen habe, sah ja so aus wie in Paris. Also das ist schon, wenn die Mannschaft so weitermacht, dann können sie die Kurve kriegen.
Stimmt, wobei ich ja auch gesehen habe, dass Greuther Fürth in der ersten Halbzeit einen Kombinationsfußball an den Tag gelegt hat. Sie haben so, glaube ich, sogar in der Torschussquote lagen sie vor Leipzig. Die haben also schon gezeigt, dass sie auch mitspielen können, aber sie haben das Niveau nicht halten können und dann kam die individuelle Qualität zum Tragen. Und nochmal, wenn du beide Innenverteidiger, die ja hohes Format haben, sonst wären sie ja nicht gefragt, ersetzen muss, dann ist das nicht so einfach.
Upamecano, Konaté.
Ja, das geht nicht in 3-4 Wochen, sondern das ist dann ein Prozess, der etwas länger dauert. Es ist, also eigentlich ist der Fußball, den Leipzig spielt, auch mit hohem Risiko, mit Direktspiel, mit hohem Risiko behaftet, ist sehr gut anzuschauen.
Ja, inhaltlich ist natürlich die Frage, Tom, dass, ob das sinnvoll ist, was Jesse Marsch vorhat. Er ist ja im Grunde genommen zurückgekehrt zu den Wurzeln von RB, also sehr laufintensiver Fußball, hohes Pressing. Fußball, der sich ja eigentlich aber schon verändert hatte, unter Nagelsmann hin mehr zu Ballbesitz. Die Spieler sind jetzt auch nicht mehr 21, sondern 27, 28, da lässt die Lust am Balljagen naturgemäß vielleicht einen Tick nach.
Wir haben natürlich schon auch eine Menge jüngere Spieler, so ist es nicht, aber klar ist, dass es den Nagelsmann kein zweites Mal gibt. Wenn du den gefühlt besten Trainer in dem Alter abgibst, dann ist es natürlich unfassbar schwer, das 1:1 zu ersetzen, aber dann glaube ich, ist Jesse Marsch eine logische Entscheidung, weil er schon da war, weil sie ihn von RB kennen, weil sie wissen, was sie bekommen und weil er ja diese ganze RB-Schule auch verinnerlicht hat. Es gibt Unterschiede. Ich habe Leipzig nicht oft genug gesehen, um jedes Detail beurteilen zu können. Ich habe sie ein paar Mal auch richtig schlecht gesehen, unter anderem in Mainz. Mhm. Aber seit dem Spiel ist schon einiges passiert. Das sieht jetzt deutlich besser aus, finde ich.
Das heißt, sie hätten nicht so um Nagelsmann gekämpft, hat er auch selber mal erzählt, wie er das selber auch im Grunde genommen vermutet hat. Und es gab vor dem Spiel gegen Fürth, Lothar, durchaus die Einschätzung, dass Leipzig sozusagen die Quittung für diesen Transfersommer bekommt, Trainer inklusiv. Wie sehen Sie das?
Ja, natürlich viele Veränderungen auf und außerhalb des Platzes, aber andererseits hat Jesse Marsch was gemacht, was eben Julian Nagelsmann in München nicht gemacht hat. Er wollte wieder alles verändern oder sehr viel verändern und nicht nur kleine Schräubchen, neue Spiele integrieren, haben wir ja gerade schon gehört, Silber, Torjäger aus Frankfurt geholt, große Hoffnungsträger, aber da ist er mit Flanken gefüttert worden und in Leipzig bekommt er halt nicht die Flanken. Also man hätte vielleicht da ein bisschen langsamer tun sollen, weiterhin das zu spielen, was Leipzig erfolgreich gemacht hat in den letzten 2-3 Jahren und dann in der Zeit, die dann gekommen wäre, eben die Spieler intensiver zu integrieren, vielleicht ein System leicht zu ändern, Laufwege zu ändern, mehr über die Flügel zu kommen, wenn ich Silber vorne drin habe. Und da wollte Jesse Marsch vielleicht von Anfang an zu viel und das hat die Mannschaft dann nicht ganz verstanden, aber ich gebe Tom recht, die Mannschaft spielt in den letzten Spielen wieder Leipzig, wie wir sie eigentlich in den letzten Jahren kennengelernt haben.
Ich finde, dass der Marsch, kann das nur von Ferne beurteilen, super rüberkommt. Ja? Der macht auf mich total sympathischen und wie man immer so schön sagt, authentischen Eindruck. Ich glaube, der spielt nichts, das ist kein kein Schauspieler. Und ich glaube, dass das bei der Mannschaft auf Dauer ankommt. Ich glaube, solche Qualitäten sind extrem gefragt. Transparent zu sein, die Spieler mitzunehmen, das traue ich ihm so, wie ich ihn erlebe, in den Interviews, was man so hört, traue ich ihm das absolut zu. Und ich würde mich sehr freuen, wenn er das hinbekommt.
Ich glaube, es zeichnet sich doch klar ab, dass die drei Mannschaften, die vorne stehen, werden Bayern an der Spitze und dass danach Dortmund und Leipzig landen werden.
Leverkusen?
Auch eine Frage der Konstanz. Sehe ich nicht. Leverkusen beklagt das ja selbst auch immer.
Also von jetzt daher einmal noch mein Lieblingsbegriff des heutigen Tages. Erkennen wir da die Kongruenz, also die Übereinstimmung zum Spieleretat bei den ersten dreien?
Muss nicht in einem Jahr sein. Es kann ja sein, dass Freiburg dieses Jahr Vierter wird. Das ist nicht eine Frage eines Jahres. Auch die Eintracht ist Sechster geworden, sowohl mit Armin Fee als auch mit Hütter. Also es ist nicht die Frage eines Jahres, aber es ist insgesamt gesehen hat Leipzig auch in Paris gezeigt, dass sie schon einen weiteren Schritt aus der Bundesliga hinweg zum internationalen Verein gemacht haben. Mhm. Und ich glaube, dass sich das nach 34 Spieltagen auch im Tabellenbild der Bundesliga abzeichnet.
Also Sie glauben, dass RB in die Spur findet und sozusagen den Kurs einschlägt, den man dort sehen
möchte. Auf jeden Fall einen Champions-League-Platz erreichen wird.
Ich glaube, dafür ist
der Kader gibt's auf jeden Fall her.
Ja, das wollte ich genau. Der Kader ist so gut und der Trainer in meiner Einschätzung jetzt auf den ersten Blick auch, so dass ich das denen absolut zutraue.
Der VfL Wolfsburg, auch Champions-League-Teilnehmer, hat es nicht geschafft, in der Bundesliga wieder auf Kurs zu kommen. Und deshalb entspinnt sich jetzt logischerweise nach jetzt 8 Pflichtspielen ohne Sieg eine Diskussion über den immer noch neuen Trainer Marc van Bommel. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen über den VfL Wolfsburg, der gestern den Freiburgern, Lothar, unterlag, die das sehr, sehr gut machen. Bevor wir über Wolfsburg sprechen, einmal das berechtigte Kompliment an die. Was macht Christian Streich Jahr für Jahr dort, um die immer wieder so in die Spur zu bringen?
Ich bin nicht dabei, was er macht, aber für mich alles unglaublich, ja, weil wir haben uns gerade auch über Wirtschaftsstärken der Vereine unterhalten, und Freiburg gehört ja ganz sicher nicht zu den wirtschaftsstärksten Clubs in der Bundesliga, aber machen das Jahr für Jahr gut, spielen aggressiven Fußball, leidenschaftlichen Fußball, körperbetonten Fußball, und vielleicht auch, sie haben ja nichts zu verlieren, und das macht vielleicht bringt auch eine gewisse Leichtigkeit bei denen mit, aber das machen sie einfach super, und ich habe mich in den letzten Jahren häufig getäuscht in sie, weil ich eigentlich immer gedacht habe, irgendwo müssen sie doch mal abfallen. Aber nein, das ist super. Sehr viele deutsche Spieler auch in Freiburg. Ich glaube, der prozentuale Teil an deutschen Spielern ist in Freiburg. Vielleicht spielt es dann auch so ein bisschen eine Rolle mit. Also mir macht Freiburg Spaß, und sie gewinnen die Spiele nicht glücklich. Sind die einzige Mannschaft in der Bundesliga, die noch ungeschlagen ist. Also irgendwas steckt da drin, was der Streich da herauskitzelt aus der Mannschaft. Nämlich er holt, glaube ich, alles heraus aus dem gesamten Kader.
Und er macht sie besser? Er macht sich jedes Jahr besser. Du kannst das bei einigen Spielern exemplarisch sehen. Kannst du Lukas Höhler, können wir jetzt viele nehmen. Man muss ja immer schauen, von wo die kommen teilweise nach Freiburg. Die mögen sich. Das ist eine absolute Einheit mit klarer Achse, mit Leuten, die aus dem Verein kommen, wie Günther und Höfler, die eins sind mit dem SC Freiburg. Sie haben immer einen guten Torwart.
Ja.
Immer einen guten Torwart, den sie dann abgeben und den nächsten guten Torwart holen, was viele nicht schaffen. Und und sind spielen eigentlich immer mit 100% Leidenschaft. Sowas wie jetzt Dortmund in Amsterdam würde es, glaube ich, bei Freiburg nicht geben.
Ja, und der Trainer agiert auch immer mit maximaler Leidenschaft. Wie gefällt Ihnen das, Herbert?
Also ich will so sagen, Christian Streich ist ein toller Trainer. Und ich habe immer, wenn ich mit ihm zusammengetroffen bin, habe ich gerne, es ist total angenehm, mit ihm zu sprechen. Nur wenn ich das sehe und mein Trainer würde so agieren, dann würde ich ihn bitten, montags in mein Büro zu kommen und würde sagen, lieber Christian, ist es dir in deinem Leben schon mal passiert, dass dich ein Mensch so angegangen hat? Ist es dir in deinem Leben, du bist jetzt 50 Jahre alt, ist jemand schon mal so auf dich zugekommen, wie du den vierten Mann da attackiert hast? Dann würde er mir wahrscheinlich antworten müssen, nee, das ist mir noch nicht passiert. Und das ist eben, auch Jürgen Klopp habe ich ähnliche Bilder schon gesehen. Das ist respektlos, und auch Christian Streich muss sich in der Beziehung ändern.
Aber respektlos ist hart.
respektlos gegenüber dem vierten Schiedsrichter, gegenüber der Gesamtschiedsrichter, unabhängig davon, ob nun Elfmeter oder ein. Heute wird ja auf den Trainerbanken schon hochgesprungen, 5 Leute, 3 Masseure springen schon hoch, wenn ein Einwurf im Mittelfeld anstatt nach links, nach rechts geht, wobei 90% der Einwürfe sowieso beim Gegner landen. Das machen wir mal ganz abgesehen.
Aber nicht nur in Freiburg springen die auf.
Aber könnte man nicht sagen, das gehört zum Gesamtpaket?
Das weiß er doch selbst. Christian hat sich auch am nächsten Tag, glaube ich, entschuldigt oder sonst etwas. Aber das darf man nicht, das gehört einfach nicht zum Spiel. Das ist übertrieben, das ist falsch und das muss man dann ansprechen. Und es muss auch, man muss auch erwarten können, dass das sich ändert. Das sind Bilder, die will keiner sehen.
Ich glaube, das ist ihm, wenn man ihm das zeigt, ist ihm das sehr unangenehm, weil er das so auch nicht möchte. Er schafft es aber irgendwie nicht, das zu ändern.
Ja, also er ist offensichtlich so ein impulsiver Typ, der diese Leidenschaft auch überträgt. Aber der Punkt von Herbert ist angekommen. Marc van Bommel auf der anderen Seite steckt in Schwierigkeiten, Lothar. Warum läuft es nicht für ihn? Und die fast noch wichtigere Frage, wie sicher ist sein Job?
Ja, mit jeder Niederlage oder jedem schlechten Spiel wird die Lage für ihn persönlich ganz sicher nicht einfacher. Wolfsburg hat einen gut zusammengesetzten Kader, meiner Meinung nach, auch in der Breite. Haben Schlüsselspieler, haben eine gute Achse in der Mitte, haben Torjäger, haben einen guten Torhüter, haben einen guten Torjäger Weghorst, der jetzt auch seine Probleme hat mit dem Trainer, wo er nicht spielen durfte. Und seitdem die englischen Wochen anfangen, hat Wolfsburg eigentlich nichts mehr gewonnen. Am Anfang hatten sie 3 Siege in Serie, waren punktgleich oder waren Erster mit 9 Punkten. Und danach sowohl national als auch international, auch mit der Niederlage in Salzburg. Ja, Salzburg hat eine Mannschaft. Sind die Bundesliga und so selbstbewusst sollten wir schon sein, nicht überheblich, aber selbstbewusst, dass wir sagen, eigentlich sollten wir beim österreichischen Meister oder unsere Vertreter in der Champions League sollten beim österreichischen Meister eigentlich zumindest nicht verlieren. Aber wie gesagt, zurzeit läuft es bei Wolfsburg nicht gut. Sie spielen nicht mehr kompakt. Es ist nicht mehr die Leichtigkeit zu erkennen. Vielleicht auch diese Doppelbelastung mit der Champions League zu viel für einige Spieler, weil sie es nicht gewohnt sind. Wir haben es vorher gehört von Tom. Bayern München will 2-mal spielen in der Woche und andere Spielmannschaften haben schon häufig gesagt, ja, die doppelte Belastung. Aber wie gesagt, das ist für mich kein Grund. Wolfsburg hat zurzeit ein Problem und holen vor allem keine Punkte, weil sie nicht gut spielen.
Was ich nicht verstehe, ist, warum sie auf einmal, sie haben am Anfang gar keine Gegentore bekommen. Ja? Und die haben so kompakt hinten gewirkt, ja, so gut. Die sind auch so gut aufgestellt hinten, dass ich dachte, so gehen die durch die Saison. Das ist jetzt ihre Art zu spielen. Aber das ist, seit die englischen Wochen begonnen haben, auf einmal nicht mehr so. Jetzt kriegen sie Gegentore, machen Fehler. Das gab's am Anfang nicht.
Ja, Van Bommel hat ja auch die Idee, haben wir ja eben heute schon in der Sendung mehrfach besprochen, auch verändert. Ne? Also weg vom Gegenpressing, Überfallfußball, mehr zu Ballbesitz. Ne? Das möchte er gerne, aber es funktioniert noch nicht so. Und Marc Van Bommel ist viel zu lange dabei, um nicht zu wissen, dass es jetzt auch für ihn langsam eng werden könnte.
Man weiß, dass da Druck kommt. Das legen wir auch uns selbst auf die Schulter. Und das kommt von außen nochmal, was völlig normal ist. Und so wie ich das auch als Spieler gemacht habe, so muss ich auch jetzt meine Mannschaft führen. Dass man immer härter arbeitet, jeden Tag. Und dann kommt man auch da raus. Und nicht anders.
Nach dem Schlusspfiff gab es Van Bommel Rausrufe von der Nordkurve. Haben Sie die vernommen, gehört? Und wie gehen Sie damit um? Was denken Sie darüber?
Nein, die habe ich nicht gehört. Das ist das erste Mal, dass ich das jetzt höre. Ja, das ist, das sind ja Emotionen natürlich. Alle Fans wollen gewinnen und so viel wie möglich.
Ja, Moment, wissen Sie, also diese Frage, ich muss jetzt mal was sagen. Wenn im Stadion 10.200 Leute sind und es ist nach dem Spiel ruhig, weil die Enttäuschung da ist und es rufen 4 oder 5 Leute laut irgendeinen Namen, dann sind das keine Rufe. Das ist ein Ruf von irgendjemandem. Also ich meine, alles was recht ist, ich habe auch nichts gehört. Muss man mal gleich ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also echt.
Gut, also Christian Streich springt dem Kollegen zu Hilfe. Wir haben mal nachgeschaut und nachgehorcht, wie laut denn diese Rufe waren.
Frisches Verdienst.
Gut, also jetzt wollen wir es nicht höher hängen, als es ist. Also nicht das ganze Stadion, die 10.000 oder gut 10.000, die da waren, haben es gerufen. Aber dennoch, davon abgesehen, ist es ja nun mal so, dass man in Wolfsburg andere Erwartungen hat. Herbert Brothagen hat als Manager immer versucht, so lange wie es irgend geht, an Trainern festzuhalten. Wie hat Van Bommel jetzt auf Sie gewirkt, in dem, was wir eben gesehen haben?
Ganz so, wie man als Fußballer auftritt. Van Bommel war auf dem Platz, war als Spieler schon ein charaktervoller Spieler. Und so wie er dort
sich... Aber er war als Spieler nicht so in sich gekehrt, wie ich ihn jetzt wahrgenommen
habe. Nein, aber so wie er sich äußert oder so, habe ich ganz großes Vertrauen, dass er die Wende schafft. Das ist jetzt eine Krise, die seit 4-5 Wochen anhält, ohne Zweifel. Und die Belastung eben auch durch die Champions League mag da eine Rolle spielen. Aber ich glaube, dass Wolfsburg die Wende mit Van Bommel schafft. Das ist ein... Er hat große Erfahrung. Er wirkt auf mich auch relativ stark oder selbstbewusst. Ich sehe keine Zweifel in seinem Gesicht.
Es ist sicherlich für ihn, es ist ja das erste Mal, dass er auch eine Mannschaft trainiert, die dann in der Champions League spielt in der Woche, dann am Wochenende spielt.
Ja, aber das sind Leistungssport.
Ja, aber Freiburg kommt halt ausgeruht dahin und Freiburg hat noch kein Spiel verloren. Und Freiburg ist keine schlechte Mannschaft. Ich weiß, man sagt, man erwartet, dass der VfL Wolfsburg 3-0 gewinnt. Das haben die anderen aber auch nicht geschafft.
Sie haben in der Bundesliga auch nicht gut gespielt. Also irgendwann kommt ja schon der Zeitpunkt, wo dann auch was passieren muss. Also ich meine, die Krise kommt ja schon recht früh jetzt eigentlich. Normalerweise hast du ja in so einer Phase, also jedenfalls nicht schon so früh so eine Krise, Lothar.
Ja, eigentlich sollten die Körner zu dem Zeitpunkt noch voll da sein, weil die Saison hat ja gerade praktisch angefangen, neunter Spieltag. Ja, und die Wolfsburg haben, und das habe ich vorher schon gesagt, eine gute Mannschaft. Sie haben eigentlich die Schlüsselspieler auf diesen Positionen, wo ich mir sie auch als Trainer vorstelle, wünsche. Haben schnelle Spieler dabei, haben im Endeffekt alles wieder, um ganz noch dahin zu kommen, wo sie im letzten Jahr waren. Irgendwas stimmt nicht. Ich weiß auch nicht, warum, dass er Weghorst weggelassen hast vor 2 Wochen. Mhm. Macht man sich ja auch keinen Gefallen. Gibt auch eine gewisse Unruhe, auch in der Kabine. Nicht nur, dass der Spieler sauer ist, dass er nicht spielt, sondern die anderen Spieler fragen sich auch. Unser Top-Torjäger spielt auf einmal nicht, der fit war zu dem Zeitpunkt. Und Ausreden darf ich natürlich nicht gelten lassen. Er hat 2 Spiele die Woche oder eine Mannschaft kommt jetzt ausgeruht nach Wolfsburg und hat dann natürlich einen Vorteil. Ja, vielleicht haben sie einen Vorteil, aber sie können ja im Endeffekt, wenn sie einfach wieder dieses Erfolgserlebnis haben, was sie im letzten Jahr ja mitgenommen haben, sie brauchen einfach wieder ein Erfolgserlebnis, brauchen wieder eine Einheit. Und diese Einheit sind sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Sie wehren sich auch zu wenig. Freiburg hat ja das Spiel gestern auch in Wolfsburg verdient gewonnen.
Also müssen auch gemeinschaftlich wieder mehr verteidigen. Das klang gestern auch an. Das rheinische Derby steht bevor. Sticheleien zwischen Steffen Baumgart und Rudi Völler. Und es geht um Florian Wirtz, der aus der Kölner Jugend sozusagen nach Leverkusen gegangen ist. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber du kennst ja Wirtz schon lange. Wie kommt das?
Schon lange. Als 5-Jährigen oder 6-Jährigen zum ersten Mal gesehen. Konnte da schon alles, für mein Gefühl, während die anderen noch versucht haben, ihm nachzueifern. Hat eine tolle Familie, Vater, der auch selbst Trainer ist. Ich glaube, 5 der U17 Meistermannschaft des 1. FC Köln sind vom Vater trainiert worden, vom Florians Vater. Ja. Die Schwester spielt bei Bayer Leverkusen Bundesliga, auch schon mit jungen Jahren. Einer, der wirklich als Vorbild dienen kann in der Richtung, dass der immer wollte, alles dafür getan hat, Profi zu werden, und es auch total verdient hat. Ich kann mich für ihn und für die ganze Familie einfach nur mitfreuen. Und es ist eine Augenweide, ihm zuzuschauen. Und ich bin auch nochmal begeistert, wie er jetzt quasi fast im Halbjahresrhythmus nochmal besser geworden ist, schneller geworden ist, athletischer geworden ist. Und jetzt total verdient hat, dass er auf dem Niveau da spielt, auch dass er Nationalspieler geworden ist.
Wie viel Brisanz steckt im Derby?
Ja gut, es ist natürlich für Florian, glaube ich, das erste Mal, dass er auch vor den Zuschauern spielt, vor den FC-Fans spielt. Aber was will man ihm vorwerfen? Er hat, ist beim FC sehr gut ausgebildet worden. Er hat natürlich dann die Entscheidung getroffen, nach Leverkusen zu gehen. Hat sich dort sehr, sehr gut weiterentwickeln können. In einer Zeit, wo das vielleicht beim FC so nicht möglich gewesen wäre, weil die Mannschaft im Abschießkampf war und andere Probleme hatte. Er hat sich neben Kai Havertz und Co. im Training entwickelt in dieser Corona-Zeit, hat einen super Sprung gemacht. Für ihn ist das ein brisantes Spiel, klar. Ja,
und auch das ist die Fußball-Bundesliga. Dort entwickeln sich Spieler wie Havertz, wie Wirtz, wie Musiala, auch Haaland. Also das ist nach wie vor sehr, sehr attraktiv. Und auch unser Programm am heutigen Nachmittag ist das. Denn wir haben unter anderem die zweite Fußball-Bundesliga, Pauli gegen Rostock. Das ist brisant. Dann haben wir, da möchte ich gleich Lothar noch hören, Manchester United gegen den FC Liverpool. Und Fußball-Sonntag, die Show unter anderem eben mit dem dem eben schon angesprochenen Spiel Köln gegen Leverkusen, Man United gegen Liverpool, das Duell auf der Insel. Mit Vorteilen für wen?
Ja, mir gefällt Liverpool ein bisschen mehr, aber Manchester hat jetzt auch während der Woche gezeigt in Europa, in der Champions League, wo sie stehen können, haben einen 2-0 Rückstand noch gebogen gegen Bergamo. Ronaldo hat natürlich enorm eingeschlagen, auch nicht auf dem Platz, sondern auch bei den Fans. Also sie träumen natürlich auch, aber Liverpool macht mir nach wie vor den stabileren und besseren Eindruck, nicht nur, weil sie bei Atletico Madrid gewonnen haben, sind ja auch noch ungeschlagen in dieser Saison und deswegen leicht favorisiert für mich Liverpool.
Ja, war eine tolle Show, auch wieder Ronaldo dann mit dem entscheidenden Tor. Also da wird heute auch sicherlich großer Sport geboten. Herbert, freuen Sie sich auch drauf?
So ein Kopfball, wie Ronaldo ihn gemacht hat, also den hätte ich mir in meiner Zeit gewünscht. Ich konnte zwar hochspringen, aber wenn ich hochgesprungen bin, habe ich den Ball nicht sauber getroffen. Also das ist schon eine Freude, diesen Spieler zu sehen.
Ja. Also den sportlichen Vergleich zwischen Herbert Bruchhagen und Cristiano Ronaldo, den durchdenken wir jetzt heute noch über den Tag, freuen uns auf das, was heute bei uns noch im Programm da ist. Bedanke mich ganz herzlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Bleiben Sie heute bei Sky im Programm. Schönen Tag, tschüss und auf Wiedersehen.